So, und damit ein sommerliches herzlich willkommen zur zweiten Folge des Greencasts der Grünen Jugend Heidelberg. Wenn euch die Hitze genauso zu schaffen macht wie mir, wart ihr vielleicht auch glücklicherweise heute im Schwimmbad oder an einem Badesee. Und wenn ihr euch das da so anhört, denkt ihr vielleicht an das letzte Wochenende, weil da haben ein paar tapfere Leute für uns in Aachen demonstriert. Da war nämlich die Ende Gelände und Fridays for Future Demo vor den RWE und teilweise auch in den RWE-Geländen. Diesbezüglich rede ich heute mit zwei Leuten von der Grünen Jugend, die dort waren. Wer seid ihr denn?
Hi, ich bin Jan Henrik, in der Grünen Jugend Heidelberg aktiv. Genau, und ich war am letzten Wochenende bei den Demos dabei.
Ja, hallo, ich bin Leander, auch seit einiger Zeit bei der GJ Heidelberg und war das Wochenende bei der Aktion dabei.
Okay, und genau, also es ging da um Demos für das Klima und gegen den Ausbau der Kohlegruben. Und genau, wann ging es denn los und wo ging es los?
Es ging los am letzten Donnerstag quasi. Da sind wir mit einigen Personen der GJ nach Viersen gefahren, und zu den Demos gefahren, haben uns auf den Weg gemacht. War auch eine lange Tagesreise, hat einige Zeit gedauert.
Ja, genau. Also man sollte vielleicht dazu sagen, dass natürlich die Vorbereitungen von Ende Gelände schon vorher angelaufen sind, dass wahrscheinlich schon Wochen vorher sich Leute getroffen haben und das alles vorbereitet haben. Das Camp hat dann offiziell am Mittwoch gestartet und wir sind donnerstags dazugekommen. Ja, haben gemütlich aufgebaut und dann ging es am Freitag los.
Okay, und womit ging es dann direkt am Freitag los? Waren da schon Aktionen oder?
Genau, am Freitag haben sich die sogenannten ersten Finger auf den Weg gemacht. Da können wir gleich nochmal erläutern, was das eigentlich für eine Struktur ist. Tagsüber war die große Fridays for Future Demo in Aachen, bei der einige von uns waren. Eine riesengroße Demo mit, ich glaube, 40.000 Teilnehmern, um die 40.000. Wahnsinn, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen quasi.
Und wie war die Stimmung da so? Hat alles Spaß gemacht?
Ja, großartig. Also generell über das ganze Wochenende. Man hat super viele Menschen kennengelernt. Nicht nur GJ-Menschen natürlich, aber auch ganz andere aus anderen Gruppierungen. Man hat ganz viele Kontakte knüpfen können. Mit verschiedenen Menschen ist man unterwegs gewesen. Hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und die Demo war wirklich, es war großartig zu sehen, wie viele Menschen sich für diese Thematik auf die Straße bewegen können, ja.
Ja, wir haben gerade schon über die Finger-Thematik gesprochen. Man hat in den Medien auch schon von goldener und silberner Finger gehört. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also vielleicht sollte man überhaupt erstmal sagen, worum es denn so geht bei Ende Gelände. Es ist ja ein Bündnis, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kohleinfrastruktur zu blockieren. Also ob das jetzt bei RWE ist oder bei anderen Energiekonzernen. Und eben einerseits mit einer Symbolwirkung, andererseits auch aktiv den Kohleabbau zu verhindern, zu stoppen. Und naja, ist eine Massenaktion. Wir haben sehr, sehr viele Leute, also im Camp selbst. Es gibt ein großes Camp, gab es in Viersen, waren 6.000 Leute. Und ja, diese Leute müssen irgendwie weiter aufgeteilt werden, um das Ganze zu koordinieren. Und dazu ist eben, spricht man eben von den Fingern und teilt das auf in Finger. Dieses Jahr waren es 6 Finger. Es kam dazu der bunte Finger, der auch rollstuhlgerecht war, behindertengerecht war, der sich auch im rechtlich einwandfreien Rahmen bewegt hat. Die haben dann zum Beispiel einfach Straßen blockiert, sowas. Und da konnte eben jeder mitlaufen, ohne irgendwelche Gefahren zu haben. Und klassisch sind eben die 5 Finger. Es gibt den roten, den grünen, den silbernen, den goldenen und den pinken Finger. Und ja, die Idee ist, also ich meine, ich habe das so gehört, man legt irgendwie eine Hand auf die Landkarte und dann hat man von den Fingerspitzen aus, kommen dann eben die einzelnen Gruppen auf diesen Tagebau und blockieren an verschiedenen Stellen, greifen an verschiedenen Stellen ein mit ihren Körpern, um eben dort ein Zeichen zu setzen und auch den Abbau zu verhindern.
Genau, also da, das ist dann getrennt von den Fridays for Future Demos und das ist dann eben der, wie man oft gehört hat, der zivile Ungehorsam, den wir auch nachher nochmal besprechen werden. Genau, und was lief so in den Folgetagen dann?
In den Folgetagen ging es weiter mit weiteren Demos und weiteren Aktionen. Ich erzähle mal von den Demos vielleicht. Neben der ganz großen Demo in Aachen am Freitag gab es dann auch noch mehrere kleine Aktionen, die sich auch so ein bisschen zusammengefügt haben am Samstag. Das waren die Demos von Fridays for Future und die Aktion von Alle Dörfer bleiben. Beide in der Nähe, rund um Hochneukirch und Kähnberg. Das sind zwei kleine Dörfer, die direkt an der Grubenkante sind und direkt betroffen sind quasi vom Abbau, schrägstrich unter Umständen weichen müssen. Und bei den beiden Aktionen genau wurde auf das Thema aufmerksam gemacht. Die Fridays for Future Demo hat sich am Grubenrand entlang bewegt und sich die Szenerie quasi auch nochmal angeschaut. Und am Ende sind wir in Kähnberg gelandet und dort gab es eine große Aktion mit vielen Anwohnern, mit vielen Betroffenen quasi, die ja deutlich gemacht haben, dass auch sie Positionen gegen den Kohleabbau vertreten, natürlich auch aus ihrer eigenen Perspektive heraus. Das war sehr interessant zu sehen und dort haben sich auch nochmal sehr viele Menschen auf die Straße bewegt.
Genau, also was ich auch ganz schön fand, es gab auch Bilder von einem Dörferfriedhof, der einfach mal auch gezeigt hat, wie viele Dörfer schon für den Tagebau weichen mussten. Und ich finde das echt extrem, weil einfach nur für den Kohleabbau werden dann wirklich diese Dörfer evakuiert. Also was heißt evakuiert? Die Menschen müssen ausziehen und die Dörfer werden dann platt gemacht. Und das ist eigentlich schon eine heftige Sache. Und da wird auch viel Druck gemacht und dass das nicht weiter passiert, dafür wurde eben demonstriert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Und ja. Ja, genau. Also ich meine, das ist, wenn man sich diesen Tagebau mal anschaut, das ist wirklich riesig. Wir sind da vorbeigefahren auf dem Weg, auf der Autobahn und das ist eine unvorstellbar große Fläche. Und wenn man sich da überlegt, wie viele Dörfer da weichen mussten dafür und auch noch weichen müssen, also dieses Kähnberg ist ja immer noch geplant, dass das auch platt gemacht wird, obwohl wir den Kohleausstieg haben, 2038. Und naja, ich meine, das ist schon krass für die ganzen Leute, die werden umgesiedelt, ja, sie bekommen an neue Häuser und sowas. Es wird dann eben ein neues Dorf aufgebaut, aber man muss sich das schon mal überlegen, dass da, ja, zuletzt wird dann halt in einem Abschlussgottesdienst dort die Kirche entweiht und dann kann auch die abgerissen werden.
Boah, ja, es ist schon extrem und ich meine, da hängen für die Menschen auch einfach viele Erinnerungen und so ein neues Haus ersetzt auch einfach nicht das, was vorher mal da war. Also auf Wikipedia steht tatsächlich, dass der Tagebau 30 Quadratkilometer sind. Also es sind 10 Kilometer auf 3 Kilometer. Eine Riesenfläche ist das. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Man muss echt sich Bilder mal angucken. Vielleicht packen wir da auch was in die Links, genau. Ja, und auf diesem Gelände ging es dann auch ein bisschen mehr zur Sache. Was gab es da alles für Aktionen?
Ja gut, es waren verschiedene Aktionen geplant, konkret halt die Blockaden des Tagebaus dort, also sprich halt den Abbau zu verhindern, dass die Bagger nicht mehr weiter baggern konnten, also auch direkt auf die Bagger zu gehen, aber auch die Zufahrtswege, die Gleise für die Braunkohletransporte dort zu blockieren und somit zu verhindern, dass dort weiter Kohle abgebaut wird und daraus Strom produziert wird.
Genau, ja. Und ja, also da gab es auch einige Ausschreitungen, man hat vielleicht die Bilder gesehen, das sah teilweise wirklich aus wie in einem Science-Fiction in einer Wüste, wo dann die berittene Polizei hinter eingekleideten Menschen herlief und ja, das war wirklich ordentlich. Wo machen wir jetzt weiter? Also was ich noch ein bisschen krass fand, ist, dass zwei Sachen wurden so ein bisschen angesprochen. Einerseits wurde den Menschen teilweise von Seiten der Polizei Nahrung und Trinkversorgung schwer gemacht, worüber sich einige, jetzt sag mal, Gegner der Bewegung ziemlich lustig gemacht haben, was ich ziemlich kritisch finde, weil, also das haben dann teilweise auch wirklich CDU-Politiker geteilt, diese Meinung. Und ich finde das heftig, weil Zugang zu Nahrung ist immer ein Grundgesetz und was die Menschen dadurch genau genommen fordern, ist eigentlich grundgesetzwidrig. Und dass so jemand an der Politik sein kann, finde ich natürlich ein bisschen verheerend. Aber ja, es ist, genau, habt ihr davon irgendwie was gehört?
Ja, also es gab tatsächlich diese, ich meine, gelesen habe ich das auch, bei uns, ich war in Pinkenfinger unterwegs, Gab es zumindest die Probleme, ja, dass kurzzeitig keine Wasserversorgung irgendwie zugelassen wurde und auch keine Versorgung mit Rettungskräften wurden dann auch nicht zu uns durchgelassen, als wir da in einer Polizeiblockade waren. Das ist einfach, wie du sagst, das ist ein Grundrecht auf die Nahrung. Und natürlich haben wir uns selber vorbereitet, indem wir da was mitnehmen auf Proviant. Wir haben uns auch auf Übernachtungen eingestellt. Aber trotzdem, gerade bei den Temperaturen, die jetzt am Wochenende geherrscht haben, geht natürlich irgendwann das Wasser zur Neige und da braucht man natürlich Unterstützung. Und die haben wir dann auch bekommen, halt dankenswerterweise von sehr, sehr vielen coolen Leuten und Anwohnern, die dort, ob das jetzt irgendwie mit dem Wasserschlauch irgendwie Wasser geliefert haben oder Pizza und Suppe. Also es war wirklich eine großartige Unterstützung von Seiten der Bevölkerung.
Ja, also auch da nochmal wirklich an alle Menschen ein großes Danke. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, es haben sich einige Bauern in der Umgebung sehr darüber aufgeregt, dass Leute durch ihre Felder gelaufen sind. Und das ist ein Stück weit natürlich verständlich. Es ist nicht schön, wenn da viel Gemüse zerstört wird. Aber man muss das wirklich ins Verhältnis setzen zu dieser enormen Fläche, die erstens RWE kaputt macht. Das ist wahrscheinlich mit jeder einzelnen Baggerschaufel eine größere Fläche als die ganzen Menschen durchs Laufen verursacht haben. Und dann muss man auch sehen, es wird gegen den Klimawandel protestiert. Und was für die ganzen Rüben noch viel schlimmer ist als ein paar fußläufige Menschen, ist einfach der Klimawandel. Und wenn wir so weitermachen, wie es gerade läuft, wird es vielleicht in Zukunft gar keine Rübenfelder mehr in Deutschland geben können. Genau, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen, wenn ich es richtig sehe, über den zivilen Ungehorsam an sich sprechen und fangen da mal mit einem Zitat an.
Ja, genau. Ich habe hier ein Zitat von Jürgen Habermas vorbereitet. Er sagt, ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht nur private Glaubensüberzeugungen oder Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen. Er ist ein öffentlicher Akt, der in der Regel angekündigt ist und von der Polizei in seinem Ablauf kalkuliert werden kann. Er schließt die vorsätzliche Verletzung einzelner Rechtsnormen ein, ohne den Gehorsam gegenüber der Rechtsordnung im Ganzen zu affizieren. Er verlangt die Bereitschaft, für die rechtlichen Folgen der Normverletzung einzustehen. Die Regelverletzung, in der sich ziviler Ungehorsam äußert, hat ausschließlich symbolischen Charakter. Daraus ergibt sich schon die Begrenzung auf gewaltfreie Mittel des Protests.
Genau, also es ist schon eine ziemlich enge Definition. Da kann man auch sich ein bisschen drüber streiten, ob man die so eins zu eins teilt. Aber was ich ganz wichtig finde an dem Punkt ist, dass es keine eigenen, wirklich persönlichen Interessen sind, die man da versucht zu verteidigen, sondern die Menschen, die dort vor Ort waren, die kämpfen für andere Menschen, für die Natur, sie kämpfen für die Menschen, die den Klimawandel als erstes spüren werden und sie kämpfen auch für die Dörfer, die weichen müssen. Und das, finde ich, muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sowas pauschal verurteilt, weil es ist einfach eine andere Sache, ob man das Recht bricht, was an sich nicht schön ist, aber wenn man das tut, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun oder wenn man das tut, um sich einen eigenen Vorteil zu schaffen. Genau, oder wie seht ihr die Thematik?
Ja, also ich sehe das genauso, wie du das sagst. An sich ist das ja auch gerade die Legitimierung, die Ende Gelände eben hat, dass sie sagen, wir streiten wirklich für was Größeres. Man kann schon sagen, wir kämpfen um unsere Existenz. Und nicht nur um unsere, sondern vor allen Dingen um die derjenigen, die sich eben nicht wehren können, die in Dritte Weltländern leben, die am stärksten betroffen sind von den Folgen des Klimawandels. Uns geht es hierbei ja noch gut, auch wenn wir jetzt unsere 37 Grad hier haben. Die meisten von uns überleben das. Und wir haben hier eine Infrastruktur, die uns das erlaubt. Aber das kann halt so nicht weitergehen. Und dafür kämpfen wir und dafür ist es dann auch in Ordnung, Regeln zu verletzen, so unsere Sicht.
Ja, also das ist wirklich, was da noch viel ist, so ein bisschen der Begriff der Gewalt. Und da hat man auch von allen Seiten Verschiedenes gehört. Habt ihr da ein bisschen Klarheit vielleicht?
Klarheit, ja, wenig. Wir waren natürlich das Wochenende über auch sehr in unserer Blase des Aktivismus quasi. Und auch Medienberichte haben wir natürlich jetzt als Einzelpersonen keinen Überblick drüber, über alles. Das heißt, ich kann jetzt hier keine Bilanz ziehen. Was man aber vielleicht ganz klar sagen kann, ist, dass die Bewegung, wie auch in dieser Definition gesagt, ganz grundsätzlich eben gewaltfrei ist. Das steht auch im Aktionskonsens von Ende Gelände ganz deutlich, dass die Teilnehmenden sich dazu verpflichten, eben keine Gewalt auszuüben, auszuüben oder auch Sachbeschädigung. Es geht uns nur darum, auf uns aufmerksam zu machen und vielleicht zu blockieren, eben zivilen Ungehorsam durch Rechtsbrechung in gewissen Rahmen quasi zu vollziehen, ohne dabei jemanden, einer Person direkt zu schaden. Das ist ganz wichtig. Wir wollen niemanden verletzen. Das gilt natürlich auch auf Ebene der Reibungsfläche zwischen Polizei und Aktivisten oder Demonstranten. Der Konflikt, den wir haben, in dem Fall, der wird nicht mit der Polizei ausgetragen. Die Polizei ist nicht unser Gegner in dem Fall oder unser Feind. Es gibt da natürlich Reibungsfläche, weil wir andere Ziele als die Polizei verfolgen in dem Moment. Aber es geht eben darum, dass weder Polizei noch Demonstranten verletzt werden. Das soll ein friedlicher Protest sein im Prinzip.
Ja, und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöner Grundsatz. Natürlich ist Gewalt an sich ein sehr dehnbarer Begriff. Und am Ende kann man sogar sagen, es sei Gewalt, einfach nur auf das Gelände zu gehen. Aber ich denke nicht, dass es darum geht. Ich denke, es geht darum, keinem Menschen körperliche Gewalt anzutun und auch keine Gegenstände zu beschädigen, so wie es eben der Grundsatz ist.
Ja, genau, eben. Also wenn man diesen Gewaltbegriff so weit ausdehnt, dann kann man den auch gleich also weiter ausdehnen auf die strukturelle Gewalt, die eben durch diese großen Konzerne und durch diese Durchsetzung, ich meine überhaupt, dass du Dörfer abbaust, ist ja auch eine Gewalt. Du nimmst den Leuten dort ihre Existenz und von den Leuten eben in Dritte Weltländern, die extrem vom Klimawandel betroffen sind, gar nicht zu sprechen. Ne? Das ist alles auch Gewalt. Also es gibt genauso gut, wenn du den Begriff ausdehnst, Gewalt auf allen Seiten und gerade von staatlicher Seite oder Konzernseite ist das auch echt nicht zu vernachlässigen, wenn deine Existenz da gefährdet ist.
Ja, genau. Und wenn wir es wirklich ganz weit sagen, könnten wir sogar so weit gehen, dass es Gewalt sei, gar nichts zu tun und dann nur daneben zu stehen und so zuzugucken, wie die Welt zugrunde geht, ja. Aber wie ging denn so das Wochenende weiter? Wie hat es seinen Abschluss gefunden?
Seinen Abschluss hat es gefunden, indem quasi die ganzen verschiedenen Gruppierungen, die Finger quasi, die einzelnen Bezugsgruppen von ihren Aktionen zurückgekommen sind nach und nach. Es gab bestimmte Blockaden, die wurden freiwillig aufgelöst. Es gab Blockaden, die wurden noch länger gehalten in der Grube und auf den Gleisen. Und man hat natürlich die Personen im Camp willkommen geheißen. Sie versorgt quasi, ihnen die Möglichkeit gegeben, sich auszuruhen. Und je nachdem haben sich die Gruppen aus verschiedenen Ortschaften eben auch irgendwann wieder auf die Rückreise gemacht. Wir am Sonntag. Genau. Und so ging das Ganze quasi zu Ende. Wichtig ist aber zu sagen, dass es quasi zu dem Zeitpunkt nicht zu Ende ist oder nicht vollständig zu Ende ist. Es gibt Personen, die landen in Gewahrsamnahme. Um die wird sich auf jeden Fall noch gekümmert von bestimmten Teams, von Legal Teams, die sich darum kümmern, dass diese Menschen freikommen. Es gibt geistliche Versorgung quasi, also für Menschen, die zum Beispiel Gewalt erlebt haben bei diesen Aktionen, was in Einzelfällen vorkommen kann oder vorgekommen ist. Und Personen, die eben über diese Dinge sprechen möchten oder über das, was sie erlebt haben. Das ist nicht zu vernachlässigen, das passiert tatsächlich und dafür gibt es bestimmte Teams, die diese Aktion nachbereiten quasi. Sodass jede Einzelperson am Ende nicht mit Konsequenzen zu leben hat im großen Sinne. Abgesehen quasi von denen, die man bewusst eingegangen ist mit zivilem Ungehorsam.
Ja, genau. Also eben was du sagst, das Wichtige ist, die Aktion ist nicht vorbei jetzt am Sonntag oder am Montag gewesen, sondern eben es gibt ja diese Struktur der Bezugsgruppen. Das heißt, innerhalb der Finger hat man nochmal eine Bezugsgruppe von 5 bis 10 Leuten, mit denen man zusammenbleibt, wo man aufeinander achtet. Und mit denen spricht man eben auch nach der Aktion nochmal über die Aktion, was das mit einem gemacht hat, was es vielleicht zurückgelassen hat. Auch emotional ist das durchaus sehr anstrengend und wirft da einige Fragen auf und man macht sich doch auch Gedanken. Und das Wichtige ist einfach, dass man in dieser ganzen Aktion so eine riesige Solidaritätsstruktur hat. Also ob das jetzt diese Unterstützung im Camp von Essen bis rechtlicher Versorgung ist oder die Aktionstrainings und halt auch dieser Legal Team Support vor allem, dass man rechtlichen Beistand hat, wenn man eben in Gewahrsam oder sogar in U-Haft kommt. Da wird niemand zurückgelassen und das ist, denke ich, so die große Stärke auch dieser Bewegung.
Ja, es klingt wirklich mega schön, einfach, dass das auch so durchdacht ist und dass da wirklich aufeinander geachtet wird. Ich wäre auch mega gerne dabei gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende. Oder fällt euch noch was ein, worüber wir reden wollten?
Ich habe vielleicht noch was Kleines, was man erwähnen könnte. Das Ganze ist natürlich eine Riesenaktion. Und es gibt natürlich all diejenigen, die in die Aktion gegangen sind oder sich im legalen Rahmen bewegt haben auf Demos. Und das ist natürlich ein großer Teil der Bewegung, aber es gibt auch einen unglaublichen großen Teil im Hintergrund quasi. Also ich hatte wirklich Respekt davor, oder ich habe immer wieder erfahren am Wochenende, wie viel Arbeit doch dahinter steckt, das Ganze zu organisieren, diese ganzen Bewegungen zu strukturieren, damit alle versorgt sind, damit das Ganze auch reibungslos abläuft. Neben den Aktionsfingern gibt es quasi auch noch Orga-Finger, die sich um alles Mögliche kümmern. Über die Essensversorgung, die dort eben gestellt wird, zumindest zu einem großen Teil, im Camp zumindest, oder eben über das Bewegen, das taktische Bewegen dieser Gruppen, denn es geht ja darum, sich quasi auch unter Umständen an der Polizei vorbeizubewegen, die Aktionen gut zu planen, in dem Moment, aber auch vorher zu planen, das heißt, alles Mögliche bereitzustellen an dem, was im Camp gebraucht wird, an Sanitäranlagen, an Struktur, an Möglichkeiten zu kochen oder sich Aktivitäten, an Aktivitäten beteiligen zu können. Es gab abends immer wieder Veranstaltungen von Leuten, die zum Beispiel Musik gemacht haben im großen Zelt, also auf dem Camp stand, oder es wurde berichtet von den Fingern. Es gab Erfahrungsberichte quasi von dem, was passiert ist. Es gab natürlich immer ein Live-Update quasi, ein Zelt, das sich nur darum gekümmert hat, dass alle wissen, was gerade passiert, wo gerade die Finger sind. Und das ist ja Riesenrespekt davor, was da auf die Beine gestellt wurde. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt von dem, was da abgelaufen ist. Für mich war das erste Mal. Ich wollte mir das Ganze mal anschauen quasi. Und man merkt wirklich, dass diese Grundsätze oder diese Ideen dort gelebt werden. Es geht natürlich in erster Linie um zivilen Ungehorsam und um das Thema Klimaaktivismus, aber eben auch um darum, vielleicht die Systemfrage in einem gewissen Rahmen zu stellen und um Solidarität. Mit allen Menschen, die dort sind, aber auch die eben vom Klimawandel betroffen sind.
Ja, ich würde auch noch hinzufügen, also einerseits, was du angesprochen hast, diese ganzen Orga-Leute, die dahinter stecken, das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, auch eine Möglichkeit natürlich für jeden da in Aktion zu treten, der sich total im legalen Rahmen verhalten möchte. Und da gibt es so viel zu organisieren, also auf den Camps. Ich meine, 6.000 Leute, diese Riesenfläche, die ganzen Klos und das Essen und was da alles bereitgestellt werden muss. Aber auch im Legal Team wird immer Hilfe benötigt. Und da steht natürlich auch, genau, was dann die Aktion selbst angeht, so ein Strukturteam dahinter, die halt diese ganze Aktion planen im Vornherein. Das ist also wirklich alles geplant, welcher Finger sich wohin begibt und auf welchen Routen was da passieren kann. Und dann werden verschiedene Pläne ausgearbeitet. Und diese Leute sitzen alle irgendwo im Hintergrund, weil gerade die natürlich auch extrem gefährdet sind rechtlich und von der Polizei gesucht werden und mit extremen Repressionen zu rechnen haben im Nachhinein. Und ja, die geben das dann eben weiter und über Funk sind, also über Radios sind die ganzen Finger connected. Ja, das heißt, da ist also auch eine riesige Vorbereitung drin von Seiten dieses Bündnisses Ende Gelände, aber auch jeder selbst sollte da für sich gut darauf vorbereiten, wenn er oder sie in diese Aktion geht. Für mich war das auch das erste Mal. Und da muss man sagen, ja, eine Vorbereitung ist wichtig, weil also es ist eben durchaus auch gefährlich. Also ich meine, es kann Folgen haben. Man kann eben, wenn man, je nachdem, auf welchem Aktionslevel man mitmacht, das ist auch noch so eine Sache. Also ob man halt eben sagt, okay, ich möchte nur irgendwie mich maximal irgendwie auf eine Sitzblockade setzen und dann vielleicht, dann ist schon die nächste Frage, möchte ich denn weggetragen werden von der Polizei oder gehe ich freiwillig? Möchte ich irgendwie versuchen, Polizeiketten zu durchfließen, das heißt da ohne Gewalt durchzugehen oder sie tatsächlich zu durchbrechen? Also das muss man sich alles vorher überlegen, wo man dabei sein möchte, was man selbst verantworten kann, was man auch selbst überhaupt unterstützen kann. Und es gibt jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, hier gehe ich nicht weiter und ich möchte wieder zurück und das war's für mich. Also da ist man zu gar nichts gezwungen und da muss man eben im Konsens das auch vorher mit seiner Bezugsgruppe klären und da den Konsens finden und das ist eben auch ein grundlegendes Prinzip, dass man nicht irgendwie demokratisch da entscheidet, okay, die Mehrheit ist dafür weiterzugehen, sondern man will einen Konsens finden. Man macht nur das, mit dem alle einverstanden sind. Und eben wenn einzelne Gruppen nicht einverstanden sind, dann gehen die eben auch einfach und das wird dann auch abgesprochen. Und ja, zur Vorbereitung eben, es gibt diese Aktionstrainings, die auch von verschiedenen Ortsgruppen organisiert werden, wo man sich gezielt vorbereiten kann, das einmal üben kann. Man sollte sich rechtlich informieren. Es gibt eine Rechtsbroschüre, wo man detailliert nachlesen kann, was alles passieren kann an Repression, ob das jetzt diese Ingewahrsamnahme ist, die in NRW laut neuem Polizeigesetz bis zu 7 Tage dauern kann. Mit Gerichtsbeschluss braucht man dafür. Nach der man dann auch wieder in U-Haft geführt werden kann. Man sollte sich sehr gut überlegen, ob man Personalien preisgeben möchte. Das ist auch eine Sache, gut, gerade wenn wir jetzt beim zivilen Ungehorsam dieses Zitat hatten, dass man diese Rechtsfolgen da bewusst in Kauf nimmt, das ist auch eine Frage, über die man streiten kann. Also, eben entweder man gibt seine Personalien an, damit übernimmt man dann halt auch gewissermaßen die volle Verantwortung und beugt sich den Strafen oder man tut das eben nicht und verweigert die Identität und kann dementsprechend nicht verfolgt werden. Das ist auch eine Entscheidung, die man treffen muss. Der Konsens oder die Empfehlung von Ende Gelände ist eben, die Personalien zu verweigern, weil man damit der Polizei erheblich die Arbeit erschwert. Sonst gesundheitlich, dass man sich irgendwie gut darauf vorbereitet, alles irgendwie gut zu packen und das sind so wichtige Sachen.
Genau, also das ist nichts, womit man leichtfertig umgehen sollte, aber an sich können wir vielleicht festhalten, dass sich von dieser Aktion unsere Gesellschaft viel abgucken kann in Fragen von Solidarität und Gemeinschaft und ja auch Autonomie, genau.
Einen kleinen Aspekt habe ich vielleicht noch. Worum es dort geht, ist ja ganz grundsätzlich schon mal klar, quasi um den Klimaaktivismus, das Schützen unseres Klimas, unserer Naturbestände etc. Aber warum geht man quasi so weit und nutzt zivilen Ungehorsam? Das ist vielleicht etwas, was wir noch gar nicht so viel besprochen haben. Und da finde ich, ist ein ganz bestimmter Begriff ganz wichtig. Und zwar ist die ganze Aktion ziviler Ungehorsam, aktiver ziviler Ungehorsam, in dem Sinn, dass man eben besetzt, gegen Unrecht, gegen rechtliche Begebenheiten oder strukturelle Begebenheiten, die dafür sorgen, dass bestimmte Personengruppen, bestimmte Menschen benachteiligt sind, dass bestimmte Generationen Folgen tragen werden. Das heißt, es geht um diesen Generationenkonflikt natürlich. Und deswegen entscheiden sich halt viele in einem gewissen Rahmen, eben entweder bei normalen Demos oder bei eben zivilen Ungehorsam bei diesen Aktionen so weit zu gehen, weil es um ein ganz wichtiges Thema geht. Ich meine, das wird immer wieder gesagt und vielleicht möchte man darauf nicht rumreiten, aber es ist eben unserer Ansicht nach das wichtigste Thema des 21. Jahrhunderts. Es ist ein existenzielles Thema und dabei geht es nicht um irgendwelche Klimahysterie, es geht um das, was eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder dargelegt wird. Und natürlich muss man immer die Debatte führen. Die ganze Bewegung ist keine radikale Gruppierung, die sich dem Gespräch verweigert. Ganz und gar nicht. Sondern es geht darum, klarzumachen, dass wir hier ungerechte Situationen haben im Moment. Und gegen die wehrt man sich in einem gewissen Rahmen. Genau, um deutlich zu machen, dass Menschen davon betroffen sind und dass wir ein Umdenken fordern quasi.
Genau, ja. Gut, dann kommen wir damit ans Ende. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal vielmals für eure Einsicht und für eure Berichte. Ich wollte noch aufmerksam machen, je nachdem, wann diese Folge jetzt online kommt, ist diesen Freitag noch die Kleidertauschparty in Heidelberg in der Halle 02. Da findet ihr aber auch Informationen bei uns auf Instagram und auf unserer Webseite. Wenn ihr sonst Lust habt, euch ein bisschen politisch zu engagieren, dann könnt ihr gerne mal zu uns in die Grüne Jugendsitzung immer mittwochs um 20 Uhr kommen. Da findet ihr auch genauere Daten auf unserer Webseite. Und ansonsten lasst uns auch gerne Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Gerne auch Kritik. Und Genau, das wäre so alles. Ich bin Benjamin, ich wünsche euch eine schöne Woche und macht's gut. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Ciao.